Erwachsener geht, ist, glaube ich, immer ein wichtigeres Thema der heutigen Zeit, das wir zusammenzusetzen. Es gibt auch viele Menschen in unserem Umkreis, die auch betroffen sind in verschiedensten Weisen. Und wir möchten jetzt gemeinsam den Herrn Dr. Rainer Fischer begrüßen. Und ich bin sehr froh, dass er da ist für uns.
Okay. Ich möchte Ihnen noch gratulieren, dass Sie hier oben sind, weil es auch ganz offen die meisten an dem Ausrede gefunden, warum das Ehefest Ihnen interessant ist. Ich habe das Gefühl, es gehört schon ein bisschen eine Portion Mut dazu. Wir als Veranstalter hatten ja eine Ausrede, so bin ich auch die Veranstaltung eigentlich für mich. Aber damit es jetzt ausschaut, dann die alle unsere Freunde an.
Das
sind
schon
beim eigenen
Fragen, dann
kommt
das
betroffen
oder
noch einmal
betroffen.
Ja, genau.
Wenn man betroffen
wäre, hätte
man gar
nicht mehr die Kraft, die abgeschoben wäre. Vielleicht noch ganz kurz zu den technischen Rahmenbedingungen. Der Dr. Bicher eben fragt, wie lang wirst du denn sprechen? Und er hat das gleich zurückgespielt. Das wird also ein bisschen von euch und von Ihnen abhängen, je nachdem. Am Ende der Veranstaltung würden wir Sie bitten, das zu würdigen. Wir haben ein kleines Server aufgestellt und bitten Sie, da einen kleinen Beitrag zu leisten, der für den ganzen Referenten ist. Wir werden dann hinten eine Agape machen und da gibt es dann noch einmal eine Spendenbox, wo wir Sie bitten, dann auch für die Leistungen der Schwestern ein bisschen zu honorieren. Wir werden dort sehr gut dann anschließend versorgen.
Wir haben hier auch noch eine obligatorische Teilnehmerliste, wenn Sie möchten, dann also sich eintragen, wir legen es dann auf den Tisch halt auch noch hin, für nächste Veranstaltungen, die eventuell hier stattfinden, wenn Sie Interesse haben, eingeladen zu werden, dann bitte auch davon merken.
So, bitte
den
Bereich. Danke für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich war ja vor einigen Monaten hier und da war ja auch Depression ein Thema, was wir gestreift haben. Und jetzt geht es eben um die Vertiefung von den unterschiedlichen Arten von Depressionen. Und eine Spezialform von der Depression ist eben die Erschöpfungsdepression. Und eine Spezialform der Erschöpfungsdepression ist das Burnout. Und da wir in einem christlichen Kontext sind, geht es auch für mich ein Stück darum, dass der Titel ein bisschen abgewandert, der Ausgleich von Leben und Arbeit, also diese Work-Life-Balance, da werde ich Ihnen einige Dinge dazu sagen, und die Hingabe, weil wir Christen, es ist uns ja wichtig, dass wir uns hingeben und dass wir da sind für die anderen und natürlich auch da sind für Gott, das ist uns ganz wichtig und wenn wir das aber nicht in einem guten Maß machen, dann wird die Hingabe uns erschöpfen. Ich habe einige Menschen kennengelernt, die ihr Leben so intensiv hingegeben haben, aber aus einer falschen Motivation heraus, aus einem Leistungsgedanken heraus. Ich muss jetzt die Welt retten und dann ist es immer schlimmer geworden. Und wir werden dann eh noch auf die Hingabe noch extra eingehen. Aber es ist schon so ein bisschen ein Scheißweg. Ja? Entweder ich gehe in eine gute Work-Life-Balance, also sprich eine gute Balance von meinem Leben und meinen Aufgaben, auch als Hausfrau und Mutter, das ist meine Hauptarbeit, dann kann ich in einen Burnout kommen und kann diese Work-Life-Balance verschoben werden, weil ich nur noch rund um die Uhr da bin für meine Kinder und für meinen Mann, den ich servicieren muss. Ja? Und es bleibt für mich gar nichts mehr. Und das kann sein, dass ich längere Zeit aushalte, kann aber auch sein, dass ich irgendwann dann kann. Und ich habe jetzt eine Patientin, eine Mutter von 4 Kindern, die wirklich gearbeitet hat, viel zu total erschöpfen, viel zu nicht mehr tun konnte. Sie ist nicht mehr aus dem Bett herausgekommen, konnte nicht mehr schlafen, fällt wach im Bett gelegen, hat gewusst, was noch alles zu tun ist, und es war nicht mehr möglich, irgendwas zu tun. Und das braucht dann wirklich auch Zeit, aber da werden wir dann eh auch noch hinkommen. Geht ohne Mikrofon, oder soll ich das Mikrofon nehmen? Ich würde dann lieber, weil sonst stolper ich mich. Das ist nicht besser, wenn ich das da erlebe. Danke. Ja, so wollen natürlich alle gerne dahin sehen, ja? Das wäre natürlich super. Und die Kunst für den Tabellenreiter ist es, dass du es gerade noch schaffst, unter der Tabelle durchzukommen. Also Wer von euch ist schon mal so, wenn ihr ist irgendwo am Strand von Hawaii, und ich nehme nicht allzu viele, das ist ziemlich anstrengend, man muss ziemlich gut, gut und fit sein. Ich habe es nicht gemacht, weil ich gleich, aber ich habe es erzählen lassen von Leuten, die es gemacht haben. Und erstens brauchst du eine unglaubliche Kraft, dass du überhaupt auf diesem Brettplatz stehst, um ohne gleich reinzufallen. Und dann ist die Kunst, dass du durch die Lichtverlagerung so schnell und unter Wärme die Dauer über dir zusammenbricht, die bricht immer näher, und du musst so schnell noch durchfahren, dass es davon ausgeht. Und das ist eigentlich für manche Menschen, die mit mir dauernd versuchen davon zu fahren, und es geht gerade noch, aber irgendwann mal, zack, kommt die Welle drüber und es zerlegt sich komplett. Ja. Deshalb ist es ein sehr gefährliches Hobby, ja. Also, und das ist auch ein Teambild für das Leben. Wenn es funktioniert, ist es wunderbar. Wenn es aber nicht funktioniert, dann taucht man halt ein. Das Schöne beim Wettreiten ist, man kann wieder auf die nächste Welle warten und dann macht man es wieder und holt sich wieder den Kick, ob es diesmal schafft. Ja. Beim echten Leben ist es so, wenn es da einmal ziemlich eindrucks, braucht man Zeit, bis man wieder rauskommt. Deshalb fangen wir mal an mit so unserem persönlichen Belastungsprofil. Ja. Wo sind wir denn eigentlich belastet? Und jeder von uns hat Belastungen in seinem Alltag. Auch wenn er in Pension ist und wenn er sich denkt, ich habe eigentlich eh nichts zu tun, ja, ist es trotzdem so, dass es auch in der Pension Belastungen gibt. Und sei es nur, dass ich mir Sorgen mache oder dass ich Ängste habe. Auch das sind bereits Belastungen. Das heißt, man kann die Belastungen nur nicht allein sehen. Eine finanzielle Belastung ist eine enorme Belastung. Auch das kann in den Burnout führen. Oder wenn ich merke, irgendeine Personengruppe, ja, sei es meine Kollegen in der Arbeit oder sei es meine Wohnnachbarn im Altersheim oder sei es meine Familie, die ich nie sehe, weil sie irgendwo leben, aber ich würde sie gern sehen, kann alles eine Belastung sein. Dann Zeitmanagement, wenn man dann noch eingeht, deshalb überspringe ich das. Und was auch immer wichtig ist, sind meine Ressourcen, also was sind meine Möglichkeiten, die ich noch habe. Woraus kann ich denn noch schöpfen? Wo habe ich denn noch einen Puffer? Also was sind meine Stärken, was macht mir Spaß? Spaß ist ja das moderne Wort. Besser ist zu formulieren, was macht mir tiefe Freude, was erfüllt mich mit Freude. Wo sind meine Energieressourcen, aber auch meine geistigen Ressourcen? Ist es so, dass ich in der Gebetszeit noch meinen Rosenkranz schaffen muss, ja, mit letzter Kraft, ziehe ich den am Abend noch durch. Also ihr hört schon an der Sprache, wenn ich das noch schaffen muss und wenn ich den Rosenkranz auch noch durchziehen muss, dann klingt das nicht besonders hilfreich. Ja. Es ist trotzdem eine Freude, Gott freut sich trotzdem, ist auch eine Form der Hingabe, nur irgendwann einmal kann es sein, dass es dann kippt und dass die Leistung dann auf einmal nur noch zur trockenen Leistung wird und ich gar nicht mehr zu Gott hinfinde. Ich komme nicht mehr in die Zwiesprache mit Gott rein, weil das nur noch ein Abarbeiten ist von zusätzlichen Dingen, die ich zu tun habe. Also geistliche Ressource ist wirklich eine Kraftquelle und nicht noch ein Leistungsbild. Und oft sind die Grenzen fließend. Zuerst war es noch Kraftquelle und dann wird es zur Leistung. Wo sind meine menschlichen Ressourcen? Die Ordensgemeinschaft, der Partner, die Familie, Freunde, aber alles das, die Ordensgemeinschaft, die Partner, die Freunde, die Familie kann alles auch kippen und kann plötzlich der Grund werden fürs Burnout. Wenn ich jemand sage, das sind schon meine Ressourcen, das ist schon meine Freunde, das passt schon gut, ist es wunderbar. Nur kann ich, also es ist nicht so, dass es immer so ist. Und wenn ich mir denke, naja, aber also meine Ordensgemeinschaft muss schon immer meine Ressourcen bleiben, ja? dann ist es schön, wenn ich das zwar gern hätte, aber das kann sich auch ändern. Da gibt es eben eine Dynamik. Es sind eben alles Menschen und es kann sich so eine Dynamik ergeben, dass plötzlich sich Verhältnisse ändern und ich in einer Situation bin, wo ich mich ständig rechtfertigen muss und dann wird es schon mühsam. Heißt aber nicht, dass jeder, der eine Situation ist, wo er sich rechtfertigen muss oder wo es in der Ehe Schwierigkeiten gibt, gleich in den Burnout schlittert. Das möchte ich auch nicht sagen. Also möchte ich auf jeden Fall ich möchte nicht sagen, dass jeder sofort ins Burnout kommt, da gibt es keinen drinnen und wenn nicht jeder, wenn ich einmal einen Burnout gehabt habe, der hat nicht richtig gelebt. Also das wäre ein großes Missverständnis. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass man diese Modekrankheit, auch als solche sehen. Das haben es trauen sich jetzt Leute viel mehr auf den Burnout zuzugeben, was früher nicht war. Früher waren sie auch erschöpft, haben aber das Burnout irgendwie durchgetaucht und haben es dann wieder irgendwie geschafft. Heute ist es leichter, wenn das Stück enttabuisierter ist, dass man schneller auch sehen kann und auch sich auch nicht mehr so viel aushält. Aber ich gehe dann nachher bei dem 12-stufigen Burnout-Zyklus drauf ein, denn das ist schon mal ein Thema, aber es ist auch so wichtig, das noch einmal zu sehen, dass man ungefähr weiß, ab welchem Zeitpunkt man nicht mehr sagen kann, geht schon noch. Ja, dann was auch wichtig ist, weil ich eben auch weiß, dass einige Leute in sehr verantwortungsvollen Berufen hier eben da sind und sehr, sehr auch vom Team abhängen, ist es ganz wichtig, auch bei meiner Arbeit, bei der Work-Life-Balance, auch meine Arbeit zu schauen und zu schauen, was sind meine Teamressourcen im Job. Wenn ich immer der bin, der überbleibt, sei es, weil ich der Chef bin oder sei es, weil ich blöderweise zwar nicht der Chef bin, aber immer den alles, was überbleibt, zugeschoben kriegt, weil sich das halt irgendwie ergeben hat, dann wird es auch sehr eng mit den Ressourcen. Und was eine ganz wichtige Regel ist, wenn ich einmal zu etwas Ja sage, dann ist es okay. Wenn ich aber zweimal zu etwas Ja sage, wo ich eigentlich sagen müsste, bitte, das ist nicht mehr Aufgabe, ja, dann wird es bereits zu einem Muster oder zu einer Regel. Und ab dem dritten Mal wird es gar nicht mehr Kraft, dann wird eher sogar schon Vorwürfe gemacht und dann wird der alle sagen, wieso, du hast die letzte Frage gemacht, ja, und du hast die letzte Frage gemacht. Also ab dem zweiten Mal, wo sie den falschen Weg einschlagen und über sich selbst drüber fahren, wird es zu erregen. Und es ist viel schwieriger, bereits beim dritten Mal Nein zu sagen. Beim ersten Mal können Sie immer noch sagen, ausnahmsweise, dieses Mal mache ich es. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Dann wird der beim zweiten Mal nichts überlegen. Und dann wissen Sie auch schon, beim zweiten Mal muss ich Nein sagen, auch wenn ich jetzt noch Ressourcen hätte, weil sonst wird es wirklich zum Muster. Und die Gefahr, beim dritten Mal Nein zu sagen, ist enorm viel schwerer, als zu sagen, ich habe so viel Kraft, ich kann beim dritten Mal locker Nein. Ist aber auch wissenschaftlich erforscht, eben in der ganzen Systemtheorie, dass ab dem zweiten Mal sind schon, also auch bei Beziehungsthemen, bei Kindererziehungsfragen, überall, ja, ab dem zweiten Mal sind Dinge ein Muster. Ja. Was sind meine Ressourcen in der Rente oder halt in der Pension? Ich habe den Vortrag letzte Woche in Deutschland gehalten, deshalb habe ich extra Rente hingeschrieben. Und es geht wirklich auch darum, wenn ich in Pension bin, habe ich da neue Ressourcen, die frei werden, aber ich habe auch so viele Sehnsüchte und so viele Ideen und so viele Dinge, die ich jetzt immer schon machen wollte, ja, dass gerade im Übergang von der Pension, also von der Arbeitsleben in die Pension, sogar eine erhöhte Gefahr besteht, ins Burnout zu kommen. Wenn ich jetzt alle Sehnsüchte, die ich immer schon gehabt habe, endlich sofort erfüllen muss, ja, weil jetzt geht es so. Ja. Und deshalb ist es sehr wichtig, sich das gut anzuschauen, wie gleite ich in die Pension rüber, wie überfordere ich mich, wie schaffe ich auch von diesem schnellen Tempo in das langsamere Tempo überzugehen. Was auch, finde ich, wichtig ist, wenn jemand in einem intensiven Beruf ist und am Abend nach Hause kommt in die Familie, muss er mal 5 Gänge zurückschalten. Normalerweise ist der Beruf ganz, ganz schnell, vor allem in hoch anstrengenden Jobs, ja. Da ist das Tempo viel geschwinder, und wenn der Familie kommt, rauscht er eher durch und ist gleich draußen bei der Tür und merkt gar nicht, dass er überhaupt nicht in der Familie ankommt. Deshalb rate ich dann auch immer, es gibt, wenn der Situation rauskommt, ist man gut, nicht gleich in die Familie hineinzustolpern, sondern sich mal in Ruhe umzuziehen. Weil das Umziehen heißt, ich bin jetzt in einer anderen Wirklichkeit, ich bin jetzt in einem anderen Raum. Genau. Und allein, dass ich jetzt da groß ausziehe und mir ein Pullover anziehe, heißt schon, jetzt bin ich woanders. Und dann ist noch gut, 2-3 Minuten, also die erste schöne Kapelle und wir gehen dann eben, ich gehe dann eben in die Kapelle und bete mal noch 5-10 Minuten, ja, einfach um zum Runterkommen und dann kann ich ganz in der Familie sein. Während wenn ich, das wissen die Kinder auch schon, die hören vielleicht die Tür, dass ich komme, ich sage Hallo und sie wissen, auch wenn ich mir gleich was erzählen wollte, ich ziehe mich nochmal um und gehe noch aufs Klo und dann gehe ich in die Kapelle und dann komme ich runter zu den anderen. Ja. Und das ist gut eingeführt und das erwartet sich auch nicht, dass ich sofort mitten ins Wohnzimmer stürze und mir die Krawatte dann währenddessen halt dann runternehme. Und das sind alles so psychohygienische Maßnahmen, die eine Hilfe sind, dass ich auch wieder gut einen Abstand kriege. Was noch wichtig ist, was sind so meine externen Ressourcen? Ja? Habe ich Kraftquellen außen? Habe ich Freunde, mit denen ich unterwegs bin, mit denen ich verbunden sei? Und gerade bei Männern ist das, finde ich, sehr wichtig. Habe ich bei den Männerseminaren gehalten über die Vaterwunde und auch über die Freundschaften, über die Lebenszeit. Ja? Und wenn man verheiratet ist, da gibt man sehr oft die ganzen Freunde auf. Ja? Und ich finde es ganz wichtig, dass vor allem Männer, bei Frauen und Frauen sind es gleicher, die haben meistens mehr Freundinnen noch über die Lebenszeit, die können es besser halten, die Beziehungen, aber Männer verlieren es oft. Und jeder Mann soll zumindest einen Freund haben, den er einmal im Monat sieht, nicht nur telefoniert. Und liebe Männer, wenn sie ihren besten Freund, den sie vielleicht jetzt im Kopf haben, ja, haben alle 2 Jahre mal telefoniert, dann ist er ihr bester Freund, ja, weil das ist zwingend. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber ich habe die Familie und das ist ja meine auch Freundschaft, die ist jetzt auch ganz stark und so. Nein, ist es nicht. Also es ist was anderes. Wenn man mit einem Außenstehenden, den man sehr gut kennt, einfach Zeit verbringen kann und ganz unkompliziert über Gott und die Welt redet, das ist etwas Wertvolles, das tut gut. Und an die Damen gerichtet, wenn sie keine Freundin haben, mit der sie einmal in der Woche länger telefonieren, wird es Zeit. Und auch die Freundin sollte man einmal im Monat treffen. Und das heißt ja nicht einen ganzen Tag, sondern das kann auch mal kürzer sein. 1-2 Stunden reicht schon, aber es tut gut, sich einfach auch zu sehen. Und sich dafür auch Zeit zu nehmen, das gleich den nächsten Termin wieder auszumachen, weil dann steht der Termin. Und sonst, wenn man sagt, sehen wir uns eh wieder, ruckzuck ist ein halbes Jahr vorbei, dann denkt sich, hoppala, ich habe geglaubt, wir haben uns erst gestern gesehen. Weil die Zeit ist einfach so intensiv. Dann, haben Sie eine Gemeinschaft, wo Sie zugehörig sind? Ja, Protestant, Schönstadtfamilie. Das ist wirklich eine Gemeinschaft, die geträgt, die gebet und das ist großartig. Ja. Ich selber bin bei der Immaculata-Gemeinschaft und wir sehen uns alle Monate für einen Nachmittag und alle halben Jahre für einen ganzen Tag und im Sommer eine ganze Woche. Und da gibt es schon eine Verbindung, die einem auch durchträgt. Wir haben einmal im Monat eine Gebetsnacht, wo wir füreinander beten und jeder betet an seinem Ort, aber es ist die ganze Nacht eingeteilt, durchgebetet und das stärkt wirklich. Wenn man spürt, dass man in dieser Zeit besonders füreinander bietet. Was auch gut ist, sich eine Supervision und ein Coaching zu nehmen, vor allem wenn man über sehr gefordert ist, mit einem Profi, der einfach von außen Dinge strukturiert mit einem durchgeht. Weil geistliche Begleitung gehört ja auch unbedingt her. Ganz wichtig, einfach mit einem geistigen Begleiter die Dinge von außen durchgehen, aber nicht nur die geistlichen Dinge, oder jetzt da in der Heiligkeit voranschreiten, wo ich nachher dann auch noch drauf kommen will, das gehört auch dazu, zur Work-Life-Balance, sondern es gehört auch dazu, wie gestalte ich mein Leben, wie gelingt mein Leben. Oder ist mein Leben jeden Tag nur ein Hasten, oder ist mein Leben jeden Tag sinnlos? Und ich denke mal, keine Ahnung, ich hoffe, Bernhard Abend werde, der morgen kommt von selber, ja. Also wenn ich so denke, dann bin ich schon Richtung Depression unterwegs. Ja? Und wenn ich jeden Tag mit letzter Kraft noch den Abend erreichen, dann denke ich, Gott sei Dank, auch der ist geschafft. Ja? Ich schaue mir lieber gar nicht den morgigen Tag an, weil der schlagt mir hier schon gleich. Das ist keine gute Lösung, dass ich gut den Alltag und das Jahr schaffe. Ja, fachliche Weiterbildung ist auch wichtig. Warum? Weil wenn ich mich sicherer im Beruf fühle, tut es mir einfach besser und bin ich innerlich auch ruhiger und kann mich auch besser strukturieren, mein Leben. Ich komme jetzt gerade von einem dreitägigen Seminar mit einer der, also ich glaube sogar mit der berühmtesten Traumatherapeutin im deutschsprachigen Raum, war ganz großartig und wirklich bin hier ganz aufgeladen und erfüllt von dieser fachlichen Weiterbildung und es gibt auch wieder Kraft für die Arbeit, für die Patienten und auch andere Sicht. Also es tut einfach gut, sich dafür Zeit zu nehmen. Ja. Also wenn Sie das Gefühl haben, so müssen Sie sein, wissen Sie, was das ist? Was ist das? Genau. Bitte
laut.
Genau. Also die Einigen wollen nicht da, ja. Wer war ziemlich ein Stress, wenn wir das tun müssen, aber wir Christen sind ja so bemüht, dass wir das Gefühl haben, wir müssen schon für alles herhalten. Also auch wenn wir nicht so ausschauen, tun wir so, als würden wir das alles erreichen müssen. Und das, wir wollen für alles eine Antwort haben, wir müssen alles können, wir müssen immer Ja sagen und unser christliches Hingabeverständnis gebietet uns, dass wir schon alles tun und dass wenn es geht, auch noch krass ist. Das ist einfach eng, ja? Irgendwann mal. Gut, und dann kommen wir halt eben in Stress, ja? Und dann haben wir halt eine Menge Belastungen. Ja? Also der hat sicher Stress gehabt, der Panzerfahrer, nehme ich mal an, ja? Weil das war nicht geplant, nehme ich mal an. Und Stress ist eine individuelle Empfindung eines jeden Einzelnen. Und was für den einen Stress ist, belastet einen nicht. Oder spornt wieder andere zur Höchstleistung an. Also es kann sein, dass in der Soldat mit Stahl sein, das ganz interessant findet, mal so dazustehen und sich denken, wie komme ich da jetzt wieder gerade weiter. Ja? Ist also ganz, ganz unterschiedlich. Ihr wisst den Unterschied zwischen Eustress und Distress, aber kurz zur Wiederholung. Dieser Eustress, Eu im Griechischen, das Gut, Gute, der gute, motivierende Stress, der mobilisiert die Lebensgeister, der spornt zum Handeln an und zur Bewegung und ist ein positiver Stress. Man hat nachher ein Gefühl der Befriedigung und hat das Gefühl, man hat wirklich was getan. Es besteht Freude an der Arbeit, auch wenn es sich um eine Bergarbeit handelt. Aber wenn es einfach mit Sinn erfüllt, diese Arbeit gelingt und ist es auch machbar abzuarbeiten. Der Distress, eben dieser negative Stress, der überfordert, der tritt ein, wenn wir uns überfordert fühlen, wenn der Druck nicht mehr nachlässt, wenn die Aufgabe keinen Spaß mehr macht oder Erfolg und Anerkennung ausbleibt. Also Klassiker ist das Hausfrauentafel, wo die Mutter in Liebe kocht, die ganze Meute stürzt drüber, isst alle Bratenfuß auf und verschwindet wieder. Ja? Und die Mutter muss danach wieder alles abräumen und alles waschen und die denken, und am Abend ist das gleiche wieder. Ja? Das ist frustrierend. Es gibt kein Danke, es gibt kein kann ich dir wegräumen helfen. Super Mama, wie gut du es gemacht hast, setzt der bitteren Eustress, damit sie motiviert, noch einmal dazu kochen. Dann gibt es am Abend nur noch Wurstbrot, oder nicht einmal Wurstbrot, sondern schmiert sich das Butterbrot selber. Ja? Das ist auch eine logische Reaktion, wo sie sich abgrenzt. Und wenn das dann so ist, dass dann die Kinder sich gar nicht aufregen, sondern sie sagen, sich das Butterbrot schmiert und alles andere muss auch noch wieder verschwinden, dann fehlt das in der Wärme in der Familie. Und das ist dann schade. Bitte kommen Sie. Hier gibt es noch Plätze. Weil Sie die Sehne nicht so gut vorhin gehen. Gut. Oft ist unser Leben wie ein Eisberg, finde ich ein tolles Foto, ja? Ihr wisst ja, wie viel schaut vom Eisberg raus?
10%.
Genau. 10% circa, ja? Und ihr seht, wie breit das ist, also die weitaus größere Masse, 9/10 ist unter Wasser und nur das eine kleine Zehntel ist heraus. Und so ist es auch mit unserem Alltag. Viele Dinge, die wir tun, nehmen wir gar nicht wahr. Und nur das, was uns belastet, sind die 10%. Und wenn wir dann tiefer reinschauen, merkt man erst, wie viel wir eigentlich den ganzen Tag auch leisten, um zu tun. Gut, das sind so Stressoren. Stressoren heißt, das sind Punkte, die mir den Blutdruck in die Höhe treiben, die mir Angst machen, die mich schwächen und die mir die Kraft aussaugen. Das ist wie bei einer Badewanne, wo ich den Stöpsel rausziehe. Und das Wasser sinkt und sinkt, und ich denke mir, warum sinkt das Wasser? Man kann Wunder, weil ich den Stöpsel rausgezogen habe. Also ein Stressor, sage ich immer, ist der Stöpsel. Ja? Deshalb ist wichtig, diese Stöpsel bitte dort zu lassen, wenn Sie wollen, dass das Wasser nicht abfließt. Und so solche Dinge sind alle Stressoren, die ihnen ihre Lebensenergie einfach raubt. Also ungelöste Konflikte mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann, mit den Kindern, Probleme im Beruf, Konflikte mit Freunden, Mehrfachbelastungen, die Hausfrau nicht nur Haushalt und die Erziehung, sondern auch noch einen Beruf. Das ist immer ein Stressor, auch wenn der Beruf Spaß macht und sie froh ist, dass sie rauskommt. Es ist ein Zusatzstress. Noch dazu, wenn dann im Beruf viel verlangt wird und die Kinder dann Schwierigkeiten machen und sie dann nervt, sie muss es auch noch kompensieren, sie muss noch Schularbeiten helfen und außerdem ist nicht einkaufen und jetzt muss sie noch geschwind nach der Arbeit einkaufen fahren, weil der Mann vergessen hat einzukaufen und die Kinder riesen Hunger haben. Also das lässt einem wirklich den Blutdruck in die Höhe jagen. Wenn das alles gut läuft, dann ist es sehr leicht. Aber wenn es nicht gut läuft, dann wird es härter. Oder sie geben die Hobbys auf, sie vernachlässigen ihr Privatleben, weil halt dafür keine Zeit mehr ist. Dann vernachlässigen das Gebetsleben, alle diese Dinge, das sind Stressoren. Was merkt die betroffene Person? Es ist alles zu viel. Es ist eine körperliche Erschöpfung. Es ist so, dass man sich am Abend ins Bett legt und eigentlich immer noch innerlich angetrieben ist. Wenn Sie sich am Abend ins Bett legen und am liebsten noch eine Liste sich schreiben würden, was noch alles zu tun ist, oder Sie machen das wirklich, oder Sie liegen im Bett und überlegen, was alles morgen zu tun ist, und brauchen dafür eine halbe Stunde, weil die Liste so lang ist im Kopf, dann wird die körperliche Erschöpfung stärker werden. Was passiert im Körper? Das vegetative Nervensystem, das zuständig ist für ganz, ganz viele Funktionen im Körper, wie der eigene Folie, die ich jetzt aber Ihnen nicht zeige, aber für ganz viele Funktionen ist das vegetative Nervensystem zuständig. Und wenn das immer mehr angetrieben und hochgejagt ist, das vegetative Nervensystem, hat keine Zeit mehr abzusinken. Und irgendwann einmal sind die so am Plafon, dass sie todmüde sind und mit offenen Augen hellwach im Bett liegen und nicht abschalten können mehr. Das Vegetativum lässt sich nicht betrügen und es braucht dann wirklich Zeit, bis es wieder abschließt. Also der Schlaf ist danach nachhaltig gestört, es gibt dann Ein- und Durchschlafstörungen, es sind eben einfach die Lustlosigkeit ist da, sie können sich nicht mehr gut konzentrieren, sie haben psychosomatische Beschwerden, von Schwitzen über Herzklopfen, Kopfweh, Rückenschmerzen bis hin zu Impotenz oder auch Frigidität. Das Ekel hat einfach überhaupt keine Lust mehr zu nichts, weil einfach alles viel zu erschöpfend ist. Ja. Und diese emotionale Erschöpfung kommt dann auch durch das eben zu stark angetriebene Vegetativum. Es ist eben keine Belastbarkeit mehr. Ich denke, das gibt es ja nicht. Jetzt bin ich schon beim Frühstück erschöpft. Ich bin nicht mit meinem Frühstück zusammen oder in der Früh die Jause für die Kinder herzurichten, ist schon eine Herausforderung, wo ich früher gar nicht nachgedacht habe. Ich habe keine Fähigkeiten mehr, Aufgaben zu planen. Mir fällt schon schwer zu überlegen, was zum Mittag sein wird. Und ich denke mal, irgendwas werde ich schon zum Mittag zum Essen kochen können. Und eigentlich ist mir wurscht, irgendwas wird schon werden. Und bei den Schlafstörungen, es gibt Einschlafstörungen, und es gibt Durchschlafstörungen. Wenn das Vegetativum sehr hoch oben ist, dann ist am Anfang so, dass man noch gut einschlafen kann, wenn man so erschöpft ist. Das ist die erste Phase. Und dafür wieder früher aufwacht und hellwach ist, weil einem irgendwas antreibt, dass man das tun muss. Am liebsten wird man um 2 Uhr früh dann aufstehen und anfangen zu arbeiten. Ja? Und es gibt Leute, die stehen darauf auf und fangen darauf an zu arbeiten. Und ich sage dann auch immer, es ist bis zu einem gewissen Grad okay, wenn es nicht länger als eine halbe Stunde ist. Also, wenn Sie von 2 bis 3 Dinge abarbeiten, die Sie total belasten, und Sie sind dann innerlich, oder wenn Sie sich aufmachen, wenn man einfach schlafen, dann ist es noch 4 Stunden auf, dann ist es okay, und wenn man dann wieder gut weiter schlafen kann, hat man weniger verloren, als wenn man vielleicht im Bett liegen, hat dauernd die Gedanken, wälzt sich hin und her. Bringt nichts. Die Durchschlafstörungen, die dann stärker kommen, ist vor allem vom Vegetativum her oder auch von anderen Organen her, zum Beispiel von zwischen 3 und 4 in der Früh, wenn man um 10 schlafen geht, immer nach Stunden, also nach 5 Stunden circa, fängt die Leber an wieder zu arbeiten und wenn man am Abend zu fett gegessen hat, wird dann die Leber anfangen mühsam zu arbeiten und da wacht durch diese Lebertätigkeit auf. Ja. Deshalb braucht man Leberreinigung vorher schon, oder halt eben wirklich selten zu essen und nicht zu spät zu essen, dass man dann durchschlagen kann. Von 4 bis 5 fängt der Darm an und die Blase, deshalb geht man auch ein bisschen das Klo und schlaft dann auch normalerweise wieder ein, wenn dann der Darm sich beruhigt. Wenn der Darm entzündet ist, weil man eben einen Reizdarm hat oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat oder überhaupt schon zu wenig Serotonin im Gehirn und der Darm sich ganz Serotonin holt, das er zum Verdauen braucht, weil der Darm ist wichtiger als das Gehirn, dann ist es so, dass man nicht mehr einschlaft. Und ab dem Moment beginnt dann, dass man anfängt zu überlegen, ob man Medikamente braucht. Und ja, man braucht Medikamente, aber bitte noch keine Antidepressiva, sondern man braucht natürliche Medikamente. Und ein natürliches Medikament, das man fast immer braucht, wenn man schon um 4 Uhr aufwacht, weil der Darm anfängt zu arbeiten, ist das Omnibiotik. Und zwar, wenn man Durchfall hat, das 10er, also das heißt Omnibiotik 10 AAD. Und wenn man Verstopfung hat, dann das 6er. Oder das Stress-Depair, das muss man dann schauen. Ja. Also das Stress-Depair ist das Stärkere und das 6er ist eine Erhaltungsmedikament. Wenn man Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat und wenn alles komplett durcheinander ist der ganze Darm und natürlich in Eiweiß, dann braucht man das Omnibiotik Plus. Aber das Omnibiotik ist wissenschaftlich wirklich mit Abstand das am besten und am ausgereiftesten, weil man kriegt 30 Milliarden von, glaube ich, bis zu 300 unterschiedlichen Bakterienstämmen mit so einem Spackerl, was wirklich also eine sehr, sehr hohe Dosis ist, eine Hochdosistherapie, eine Nahrungsmittelergänzung eigentlich, die ist auch rezeptfrei und das macht wirklich Sinn, das einfach einmal eine Woche zu nehmen, weil die Bakterien, die kommen nicht von selber, ja? Die muss man einfach ergänzen und dann kann sogar sein, dass man abnimmt, weil wir die richtigen Bakterien, die richtigen Sachen wieder verarbeiten. Ne? Sonst lagert der Körper dann falsches Fett ein, wenn er nicht weiß, wie er das verarbeiten soll. Also das ist immer der erste Punkt.
Ist das der Durchfall?
Also das Sechser ist für Verstopfung und das Zehner ist der Durchfall. Das CAD. Also auch wenn man Antibiotika nimmt, ja, wird man sofort an dem Tag, wo man Antibiotika zu nehmen beginnt, unbedingt das Zehner nehmen, weil das Zehner genau die Bakterienstämme wieder reinbringt, was das Antibiotikum zerstört. Und das Antibiotikum zerstört immer die Darmbakterien. Es gibt keines, das es nicht zerstört. Und es wird dann dadurch einfach auf eine Minimaldosis gehalten. Und dann muss dann noch 3, 4, 5 Tage, nachdem man die Antibiotika-Vergabe mal beendet hat, dann noch weiternehmen, damit sich die Bakterienstämme wieder aufbauen können. Und denken Sie, Ihr Darm, wenn Sie den ausfalten würden, ist so groß wie ein Tennisplatz. Und da passen schon eine Menge Bakterien rein, ja? Auf so einem Tennisplatz. Und wenn man die falschen Bakterienkonzentrationen, da gibt es dann Überpopulationen und anderes verschwinden komplett, wenn man nicht drauf schaut, dann ist es so, dass man bis zu 2 Quadratmeter dann seine Darmkapazität reduziert. Und wenn Sie mit 2 Quadratmeter das tun wollen, was Sie sonst mit einem Tennisplatz abarbeiten, brauchen Sie nicht wundern, warum Sie zunehmen, warum Sie sich total immer voll Völlegefühl haben, warum Sie sich nicht in der Früh, also um 4 Uhr früh aufwachen, logisch, ja. Und unser Darm ist wirklich einfach ein ganz, ganz entscheidendes Organ, das auch für die Psyche ganz wichtig ist. Weil Darm und das Hirn hängen eng zusammen durch das Serotonin. Kann ich ja nachher noch was sagen. Gut, also jedenfalls fühlen sich manche dann eher so, ja? Was macht man, scheint man ein bisschen abladen, ne? Gut. Ja, das habe ich eh schon gesagt, das kann ich überspringen. Ja, wichtig ist, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ja? Die Frage ist, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus? Das sind so ein paar Tipps. Ich habe hier auch ein paar Tipps, wie man aus dem Hamsterrad rauskommen kann. Das können wir nachher gerne in den Folder über die Erschöpfungsdepression angeben. Ne? Und also einfach mal nicht aufzuschreiben, was stresst mich, ja, was macht mich fertig, ja. Das ist wichtig. Und da können Sie alles das, wo Sie sagen, das muss ich noch tun, wo ich sage, ja, das muss ich auch machen. Ja. Alles, was Sie sagen müssten, ist ein Stressor. Und wenn die Grenzen genutzt sind, dann können Sie schon einige Sachen tun müssen. Und Sie werden immer in Ihrem Leben einige Sachen tun müssen. Nur wenn Ihr ganzes Leben nur noch aus Müssen besteht, kriegen Sie ein Problem. Und ja, dann die ganze Arbeitsbelastung, private Sorgen, welche Erholungsphasen habe ich, das heißt nicht nur Schlaf, denn bei manchen Leuten reduzieren sich die Erholungsphasen auf Schlaf. Ja? Weil Erholung gibt es nicht mehr. Man arbeitet bis zum Schluss, dann fahre ich ins Bett und am nächsten Tag steht man auf und arbeite sofort weiter. Das ist keine Erholungsphase. Ja? Komme ich mal zu Hause und kann mal Pause machen und kann mal in die Luft schauen, kann mal eine Runde spazieren gehen. Deshalb ist ein Hund gut, weil mit dem Hund muss ich spazieren gehen. Aber ihr hört schon, ich muss den Hund spazieren gehen, dann bin ich schneller. Ja. Ist das schon wieder Quatsch? Gut. Bei welcher Betätigung kann ich mich entspannen? Das wird ganz unterschiedlich sein und das auch für sich herauszufinden und sich das dann auch zu gönnen. Komme ich danach auf die Work-Life-Balance auch drauf. Die Entspannung soll mindestens 20% des Tages ausmachen. Ist aber Schlaf nicht dabei. Ja. Dann. Ja, das ist nicht so einfach, aber ich kann auch, wenn ich zum Beispiel in die Arbeit fahre und von der Arbeit rausfahre, kann ich die Zeit als Entspannung nutzen. Wenn ich mich nicht ärgere über die Wahnsinnigen, die schon wieder von ihren Stau verursachen. Ja. Wenn ich ganz gemütlich mit der U-Bahn fahre oder auch halb gemütlich, ja, bin ich ungemütlich in der U-Bahn zu fahren, aber immer nicht. Ich kann mich jetzt nicht reinsetzen oder hinstellen, ja, und mir denken, gut, ich bete jetzt einfach und lasse mir gut gehen. Ich werde immer in das Gefühl und brauche ich selber fahren. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Also dann geht es um regelmäßige Bewegung. Es gibt auch ein Bewegungsprotokoll, wenn man merkt, man geht überhaupt nicht mehr. Also zum Beispiel sich anzugewöhnen, einmal am Tag mit dem Rad fix zu fahren, ja, Sommer und Winter, ist super, weil dann macht das eine Zwischenbewegung. Und ihr wisst es eh alle, nur wenn man jeden Tag eigentlich eine Dreiviertelstunde Bewegung macht, dann erhält man seine ganze Muskelfunktion und erhält man seine ganzen organischen Funktionen gut und werden auch die Organe gut in Bewegung gehalten. Weil wenn ich keine Bewegung halte, dass die Organe sich schneller verschleißen, weil sie mehr verschlacken. Und durch die Verschlackung sind die Organe belastet, plus die Gefäße auch noch. Ja. Und gerade wenn jemand sehr viel sitzende Tätigkeit hat, oder stehende, was alles gut ist, ja, dann ist Bewegung ganz besonders wichtig. Umgekehrt, der am ganzen Tag in der Arbeit rennt, also kann, der Maurer ist oder der Fahrradbote ist, was auch immer, ja, der muss dann bewusst zur Ruhe kommen und einfach mal ruhig sitzen lernen. Gut, Muskelentspannungsübung ist eine gute Entspannungsmethode, die nicht esoterisch ist. Man muss auch immer schauen, dass man keine esoterischen Methoden erwischt. Und auf meiner Homepage habe ich jetzt einige christliche Entspannungsübungen auch draufgestellt. Wo man wirklich auch nicht, ich habe jetzt auch eine eigene Ausbildung gemacht in der Traumatherapie, weil zu bestimmten traumatischen Erlebnissen braucht man einen geborgenen Ort und einen inneren Halt und einen inneren Beobachter, sind alle Entspannungstechniken, die alle kritisch sind und die alle noch einmal stärker gekauft haben, damit da nichts passieren kann. Und die Muskelentspannungsübung nach Jacobson ist auch das, was völlig in Ordnung ist. Da geht es einfach um Anspannen und um Entspannen. Und durch dieses Anspannen und Entspannen gibt man eben dem Parasympathikus und Sympathikus eben das Signal, dass man sich beruhigt unterm Strich. Es wird dann besser. Gut, Holzhackengehen ist immer eine beliebte Tätigkeit, wenn man innerlich aggressiv ist. Ja? Man muss aufpassen, dass man sich verletzt. Und ja, was lustig ist zu lesen oder was lustig ist, sich anzuschauen, baut auch Stress ab. Ja? Warum ist, wenn man lacht, warum, weil man spannt an und entspannt sich. Ja? Also wenn ihr als Ehepaar lacht könnt oder ihr seht euch ein Witz oder lest euch nur lustige Sachen vor, dann ist schon mal ganz hilfreich, dass ihr euch entspannt. Und, was natürlich auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, der Perfektionismus, habe ich hier das letzte Mal auch schon gebracht, der ist schon ein Trick Satan, ja, der Perfektionismus, dass man sich fertig macht und dass es nie genügt. Denn das ist ja auch der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert und man muss das noch machen und man muss und man muss und man muss und dann reicht es erst recht. Ja. Gut. Ja, das ist auch noch wichtig. Ich werde nicht diese Folie machen können, weil sonst kriege ich dann irgendwann mal die rote Karte, gell? Aber ja, alles konkret. Gut, genau. Also Stress zehrt immer die Nerven und die Energie. Kaffee ist extrem sauer, das wisst ihr eh, ja. Zigaretten ist sowieso völlig ungesund, weil es noch so einen Sauerstoff im ganzen Körper senkt. Schokolade ist deshalb schlecht, weil eigentlich hinten aus der Schokolade ein Beipacktext, so wie eine Medikamente mit den Nebenwirkungen draufsteht. Ja. Was brauchen wir bei der Schokolade? Wir brauchen das Lecithin und einige andere Stoffe, die Vitamin B in doch höherer Konzentration haben. Und die Schokolade ist genauso, also ist besser und gesünder, wenn man unfermentierte, zerhackte Kakaobohnen isst. Dann hat er denselben Effekt und nimmt nicht zu und hat nicht die ganzen Nebenwirkungen der Schokolade von den ungesättigten Fettsäuren und ist aber auch gleich schnell ruhiger. Warum beruhigt denn die Schokolade so? Aus zwei Gründen. Eben einerseits aus diesen Lecithin und Vitamin B. Vitamin B braucht man für die Nerven insgesamt. Und das zweite ist dieses, was er so zerschmilzt und was er so angenehm den Gaumen runter rinnt wie Öl. Ja? Das ist eben auch das, was einem so ein Gefühl ja, das Angenehmen gibt. Ja? Und das kann man natürlich mit den unfermentierten Kakaobohnen nicht erreichen. Aber die können zum Beispiel genüsslich ein Glas Wasser trinken, das rinnt auch runter, so wie die Schokolade. So muss ich mir vorstellen, dass so wie eine Schokolade. Die geht nicht ganz so gut. Ja. Ja, aber das Blöde ist, viele dieser unbewussten Bedürfnisse. Ja. Und aufgrund der unbewussten nehme ich mir dann automatisch das, was runter in die Öl. Und das ist diese zarte Milka, die besonders ungesund ist, ja, und die besonders am Gaumen verschmilzt, halt besonders beliebt. Ja. Die harte Kochschokolade, die ist keiner so gerne. Oder halt, ich weiß nicht. Obwohl es zünder wäre. Ja. Gut, also, ja, man fühlt sich, das habe ich eh auch schon gesagt. Dann Vitamin C ist etwas, was man täglich neu braucht. Und wisst ihr eh, aber das Interessante ist, dass ziemlich viel, ja, Tagesdosis sind ungefähr 1000 Milligramm und man verliert ein Drittel, nur wenn man nur eine Viertelstunde unter Stress steht. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man wirklich unter Stress ist, fast nicht zu viel Vitamin C zu sich nehmen. Wichtig ist, dass es ein natürliches Vitamin C ist und kein künstliches, weil das künstliche, die Ascorbinsäure, hat auf Dauer schon Folgeschäden für die Gefäße. Und deshalb ist auch künstliches Vitamin C, also wenn man jeden Tag sich seine Multivitamin-Tablette reinschmeißt, keine gute Idee. Aber das, was ich jetzt immer empfehle, sind Samenprodukte. Das ist jetzt ziemlich neu und es gibt jetzt mittlerweile über 380 Studien schon dazu. Es gibt also mittlerweile Produkte, wo Samen hergenommen werden, zum Beispiel Himbeersamen. Und Schwarzkümmelsamen und Samen von der Traube, also von der Weintraube. Das wird kalt geprägt und wird unter Luftabschluss sofort quasi verpackt in ein luftdichtes Sackerl. Und der große Vorteil ist, dass du die ganzen natürlichen Vitamine, die da drinnen in geballter Kraft im Samen drinnen sind, zu dir nehmen kannst. Und wenn das flüssig geworden ist, wird er noch mit, auf jeden Fall ist es ein flüssigeres Saft, ja, und damit es nicht oxidiert, wird es im Unterluftabschluss hergestellt. Das ist deshalb so wichtig, weil der oxidative Stress, den wir im Körper dann immer dann auch haben, wenn wir Dinge zu uns nehmen, die vergehren, heißt es, dass der Körper freie Radikale bildet und das ist wieder ein großes Thema für Krebs. Ja? Aber auch für Schlaganfälle, für Gefäßprobleme und für Herzinfarkte. Und deshalb muss man unbedingt schauen, dass man die freien Radikale rauskriegt aus dem Körper. Und die kriegt man raus, indem man Antioxidantien zu sich nimmt. Und da gibt es eben
Smoothie,
genau. Aber das Wichtige, Smoothie muss man sofort nehmen. Wenn man das 5 Minuten stehen lässt, ist es bereits oxidiert, weil es in der Luft gestanden ist. Und damit, also das wird in einem Opaque-Wert berechnet und dieser Opaque-Wert ist der Oxygen Radical Activating Capacity, also die Kapazität, wo etwas eben oxidiert. Und gerade das muss ich, wo das noch nicht so aufgeschaut ist, nimmt das auch schon besonders gut an. Und nach 5 Minuten sind die ganzen Vitamine und die ganzen guten Stoffe so zerfallen, dass es nur noch 20% von diesen Nährwerten hat, die werden sofort. Also das ist nicht möglich, wenn man da irgendeinem Wettbewerb geht und man hat einen offenen Smoothie abstehen, ja. Sondern die Kaffee drin ist ein bisschen verschädlich, ja, mittlerweile. Ja. Also das, wenn man sich selber frisch machen kann, ist es sinnlos. Und deshalb ist es eben ganz gut, diese Samenprodukte, die unter Luftabschluss gemacht werden, weil es noch besser als Smoothie ist, weil das Smoothie sind die Früchte. Und die Früchte können schon alt sein. Und wenn die Früchte alt sind, ist es auch wieder nicht so reich an Nährstoffen mehr. Oder ist schon innerlich verloren oder so, oder so faul. Das weiß man auch gar nicht, ja. Oder sogar verschimmelt, dann ist es noch schlechter. Und der Samen wird normalerweise nicht so leicht ist schlecht. Und hat daher noch einmal mehr Power. Kann ich da noch nachher, wenn ich mich interessiert, über die Samenprodukte noch was sagen. Gut. Ja, was auch wichtig ist, sind diese Omega-3-Fettsäuren, das wisst ihr ja, vor allem das Vitamin B12 und das Phosphor. Das ist gut für die Stimmung und den optimalen Langzeitschutz für Depressionen. Das Vitamin B12 ist auch nicht alles gleich, wir müssen sich einfach gut beraten lassen, ob das ein langkettiges Vitamin B12 ist und ob das eines ist, das natürlich, also aus natürlichen Stoffen hergestellt wird oder das künstlich erzeugt wird. Die künstlichen sind alle immer schlechter. Sie wirken schon, aber nur ungefähr 40%. Ich habe die ganzen Informationen vom Institut für Mikronährstoffe aus Ulm, vom Herrn Gröber. Der Gröber ist wirklich der sich seit Jahrzehnten mit dem dritten Team hochwissenschaftlich mit beschäftigt. Und ich glaube, dass wir Christen auch da einfach ein Wissen brauchen, weil solange wir hier unser Leben noch durchs Leben tragen, sprich unseren Körper, ja, ist es auch gut, dass wir den gut erhalten, damit wir gut noch alt werden können, weil wir brauchen unsere Zeit, dass wir heilig werden. Und deshalb sage ich, ist es auch nicht schlecht, sich um diese Dinge zu kümmern. Hier ist eine unter uns, die ist schon 90, ja, und hat kneift jeden Tag und so, und damit ist die Tag für Tag fit, ja, und beherzigt diese Dinge auch. Ich habe auch von Dr. Bruckmüller einiges gelernt. Ja. Wichtig noch, Magnesium ist ein wichtiges Antistressmaterial. Das Magnesium steht eh hier, aber was mir ganz wichtig ist, wenn ihr Magnesium nehmt, zum Beispiel das Magnosol, was ein hochdosiertes Magnesium ist oder Magnesiumstick, dann bitte 2 Stunden vorher und 2 Stunden nachher nicht Fettes essen, weil das Magnesium schäumt im Körper, das verteilt nämlich im Körper, wird erstens unwirksam und zweitens ist es schädlich, weil es ist so, wie wenn er ein Schaum war, den Körper nimmt. Ja? Und das bringt dann nichts. Und es führt oft zu Durchfällen an. Ja? Also wer Magnesium nimmt und man wird Durchfälle, dann hat man das Fettes gegessen. Wenn man Flaschen vorher, Flaschen nachher nichts Fettes isst, wirkt es, kommt das dort an, wo es notwendig ist, und es passt. Ja. Vitamin B6 ist auch wichtig, also dieses ganze, der ganze Vitamin B-Komplex ist sehr gut. Ist in der Bierhefe drin, man muss unbedingt jeden Tag 3 Bier trinken. Ja? Das ist einfach die Bierhefe. Es schmeckt halt nicht so gut wie das Bier, aber es ist auf jeden Fall auch Vitamin B6 drin. Und der ganze Vitamin B-Komplex ist für die Nerven insgesamt zuständig, sowohl für das Gehirn als auch für die peripheren Nerven. Und das braucht man, damit man depressiv werden und damit auch die Nerven gut weiterleiten. Ja. Ich überspringe noch was sagen. Das Zeitmanagement, ich sollte eigentlich ein Lebensmanagement sein. jetzt kommen wir schon zur Work-Life-Balance. Effizienz heißt, die Dinge richtig zu tun, und Effektivität heißt, die richtigen Dinge zu tun. Und ihr habt wahrscheinlich, also alle, die in einem Management-Beruf stehen, die wissen es, es gibt Dinge, die sind dringend, und es gibt Dinge, die sind wichtig. Und es gibt Dinge, die sind dringend unwichtig. Dringend und wichtig. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht dringend und unwichtig. Das heißt, alle Dinge, die nicht dringend und unwichtig sind, kann man gleich einmal ins Altpapier versenken, ja, oder einfach vergessen. Dann muss man als erstes die dringenden Dinge tun, und zwar wirklich die dringenden Dinge, weil wenn man nur noch dringende Dinge sieht, dann hat man Probleme. Aber es gibt, ich sage immer, es gibt in einem Arbeitstag, wo man 8 Stunden arbeiten muss, gibt meistens immer so 5 bis 10 echt dringende Dinge, und dann gibt es noch von mir aus 2, 3 unvorhergesehene dringende Dinge. Ja. Aber alles, was mehr ist, wenn ich am Abend dann Rückschau halte und merke, ich habe 40 dringende Dinge gehabt, das kann es nicht sein. Also das kann es ja nicht einmal im Jahr sein, wenn wirklich alle tun und drüber geht, aber eigentlich nicht. Und meine Haupttätigkeit, wurscht in welchem Beruf ich stehe, wird zu 60% sein, das Wichtige zu tun. Und ja, wenn nicht, dann habe ich ja schon ein Erschöpfungsthema. Ja. Weil dann gehe ich schon zu Hause und denke mir, ich habe den ganzen Tag nur Plätzchen gemacht, lauter Feuer gelöscht, ja, und bin nicht zu mir angekommen, weil meine Arbeit sind immer die wichtigen Dinge. Und dann kann ich noch am Schluss die dringenden und wichtigen Dinge habe ich jetzt, ich habe so einen Fehler gemacht. Die Dinge werden dringend und wichtig sein. Und 80% wird wichtig sein, und dann kann ich noch die dringenden, aber nicht wichtigen Dinge am Schluss nehmen. Das sind die ABC-Aufgaben. Also A ist dringend und wichtig, und das darf aber nicht mehr als 10%, höchstens 15% sein. Dann 60% wird dann die B-Aufgabe sein, wichtig, und aber eben nicht dringend. Und dann wird die C-Aufgabe sein, dringende Dinge, aber eben nicht unbedingt wichtig. Verständlich? ABC. Gut, ich habe da eh auch eine Excel-Tabelle, die kann ich euch dann auch aufgeben, wenn das dann auch aufgeschrieben wird. Ja. Die Sachen überspringe ich jetzt, weil das wird dann so weit führen. Das ist eine Work-Life-Balance, wie man sich mal ausrechnen kann. Ich habe das auch auf Excel-Tabelle, wo sich der Computer automatisch die Prozente ausrechnet, wo man einen Kuchendiagramm kriegt für diese 4 Bereiche. Also der eine Bereich ist der Leistungsbereich, sowohl Beruf, Arbeitsmanagement, aber auch Ehrenamt, wie hier in Schönstadt, auch Leistungshobbys wie Paragliden oder Wellenreiten, solche Dinge, die man vom Haus machen kann. Na, Schmäh, also das ist nicht. Und Haus und Geld, ja. Das sind so die Leistungsthemen. Dann der Bereich Freunde, Kinder, Verwandte, Partner, Kollegen, also Beziehungsbereich. Dann der Bereich der Ebene des Sinns, also Glaube, Spiritualität, das ist nochmal ein Unterschied. Auszeit, Nachdenken, Urlaub, meine persönlichen Werte und meine Psychohygiene, wie ich abschalten kann und wie ich mich erholen kann. Das ist auch der dritte Bereich. Und der vierte Bereich ist mein Körper, mein Esel, sage ich immer, ja. Mein Schlaf, meine Ruhe und Erholung, das ist der wichtige Bereich. Meine persönliche und geistliche Weiterentwicklung, meine eigenen Bedürfnisse auch wahrnehmen, körperlichen Ausgleich, Hobbys, Ernährung, das ist so der Bereich. Und da geht es einfach darum, zu schauen, bin ich da in einem guten Ausgleich? Oder habe ich 5,1% Leistung, 1% Beziehung, 0,1% Sinn und 0,001% Körper? Ja, das ist dann ein bisschen wenig. Ja. Also gibt es da eine gute Mitte. Ich sage nicht, dass 25 sein muss. Ja. Wird nicht immer so sein, wird aber schon, also der Schlaf braucht schon einmal eben 6-7 Stunden, und die Arbeit braucht auch eben ihre 8 Stunden normalerweise. Ja. Damit ist das schon schon geteilt. Wenn mehr als die 24 Stunden habe ich nicht, wer den 48 Stunden Tag hat, bitte melden. Ich komme dazu. Ja. Genau. Gut, das ist nochmal anders, genau. Ja, ist dann noch die Weltewigkeitsbalance. Wie resilient sind wir?
resilient heißt widerstandsfähig. Und der Baum bei dem starken Sturm, der biegt sich und bricht nicht. Wenn ich mich gegenüber zu sehr sperre, dann ist die Gefahr, dass ich dann eben abbreche. Und deshalb brauche ich eine Widerstandsfähigkeit, die aber biegsam und flexibel ist. Aber es gibt trotzdem eine Grenze. Wie schaut die Hingabe aus? Zuerst mal die Hingabe an den Befallenen Gott und an die Mutter Gottes. Das ist mal das Allerwichtigste in meinem Leben. Ja, sonst kann ich als Christ, denke ich, mein Leben nicht gut gestalten. An zweiter Stelle kommt dann erst meine Ehefrau oder mein Ehemann. Und diese Hingabe ist mehrdimensional im Alltag, aber bis hinein auch bis der Tod mich von ihr scheidet, der psychischen und körperlichen Problemen und Krankheiten. Also es gibt viele Facetten, wie diese Hingabe sich dann auch ausfaltet. Natürlich ist hier die Hingabe an Gott auch viel, viel schichtiger und ein Prozess, und es wird sich auch viel ändern im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Aber das ist der geistliche Prozess und das ist der menschliche Prozess, der sich natürlich mit dem Geistlichen auch verbindet. Ja? Als nächstes dann die Hingabe an meine Kinder, dann erst an meinen Beruf und dann an meine Zielerfüllung und Aufgabe. So würde ich es mal einteilen. Ja? Das ist halt jetzt meine Sicht, wenn bitte mir jederzeit widersprechen oder könnt ihr währenddessen auch immer unterbrechen, wenn ihr was anders seht. Das überspringe ich jetzt, weil das mache ich in einer anderen Folie knackiger. Das ist mir noch wichtig, auch gerade bei dem Vortrag jetzt auch noch zu sagen, weil es oft eine Begriffsverwirrung gibt, kritisch und hebräisches Denken. In der Bibel ist da auch ein bisschen eine unklare Formulierung, aber es gibt diese drei Bereiche, die ich gleich noch deutlicher ausfalte. Und zwar ist diese Formel eben auch eine sehr philosophisch abgesicherte Formel, auch theologisch-philosophisch abgesicherte Formel, nämlich Körper und Seele und Geist ist der Leib, ist das Soma, ja, im Griechischen. Das ist das, was wir in Summe sind, und der Leib ist eigentlich das reale Symbol der menschlichen Person, das ist unser unverwechselbares Ich. Und im Griechischen ist die Person, heißt griechisch Prosopon, das ist diese Maske, durch die früher in diesen Dramen und in dem Schauspiel, in der griechischen Tragödie oder eben die unterschiedlichen Charaktere durchgetönt haben. Ja? Und da hat eben dann der Böse durchgetönt und der Gute durchgetönt und der Bauer und der Edelmann und der König. Und das waren eben dann die einzelnen Charaktere. Und das war dann eben dann die Person. So wie ich eben jetzt bin. Inklusive meinem Charakter, meiner Gene und meiner geheimen Schwachstellen. Und das Schöne ist, es gibt keine zwei gleichen Leiber. Wir sind einmalig und wir sind auch unverwechselbar. Und der Auferstehungsleib, besteht auch aus Körper, Seele und Geist, wird, so wie die Maria Magdalena den auferstandenen Jesus nicht gleich erkannt hat, wird dann doch erkennbar sein. Und sei es nur an der Stimme oder sei es erst am zweiten Hinschauen. Aber ich glaube, dass wir uns im Himmel auch wieder erkennen werden. Wir werden da einmalig sein. Und werden auch erkennbar sein, so wie wir auch im Leben geworden sind, im Irdischen.
Darf ich die Folge vorher
nochmal hin? Da komme ich gleich nochmal hin. Entschuldige mich. Ich zeige es noch, das ist jetzt so ein Zwiebelschallmodell, und dann zeige ich das nochmal bei einer anderen Art und Weise. Ja? Weil sonst geht es einfach zeitlich nicht aus. Also Körper ist eben das Fleisch und sind die Zellen. Das verweht, und das ist auch jetzt nur was unser irdischer Edle ist. Wir müssen trotzdem auf unser Fleisch und auf unsere Zähne gut aufpassen, denn es gibt ja auch Ärzte. Jesus Christus steht ja auch den Arzt als Gott erschaffen. Also sei gütig zu ihm, ja, nicht umgekehrt. Und zwar deshalb, weil der auch die Seele birgt. Und die Seele ist die Nefesh. Das Vermittelt, mir steht das Wasser bis zur Nefesh. Oder meine Nefesh ist trocken wie eine Scherbe. Also das ist der Hals. Und der Hals oder die Kehle ist auch gleichzeitig die Luft zum Atmen und damit auch das Leben, weil wenn die Luft zum Atmen putscht, geht auch nichts mehr. Ist aber jetzt im seelischen Sinn. Und ist eben von der Psyche die Großhirnrinde. Also das, was wir wirklich mit unserer ganzen Intelligenz, was wir uns erwerben, auch erarbeiten. Auf die Seelenkräfte komme ich dann gleich. Und im Zentrum ist der menschliche Geist, nicht der göttliche Geist, sondern unser menschlicher Geist, das Herz, die Ruach oder das Pneuma. Und warum ist das Herz im Hebräischen, ist auch das Herz oft dann auch in den Zentrum und ist mit dem Ruach oft gleichgesetzt, mit der Ruach gleichgesetzt. Und da kann man sagen, ist in diesem inneren Bereich sind die drei Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, sind in der Theologie die niederen Seelenkräfte, es gibt auch eine höhere Seelenkräfte, aber diese drei Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, brauchen wir, um unser Leben zu bewältigen. Und dieses gleichzeitige Dreieck sollte möglichst gut ausbalanciert sein, auch in der Work-Life-Balance, weil wenn ich nur Wille bin und mein Verstand rebelliert schon, meine Gefühle sagen, bis wahnsinnig, höre ich auf zum Hacken, ja, und ich ziehe es mit Willen noch durch, weil das muss noch sein, wird das nicht sehr gesund werden. Wenn ich mit dem Verstand, gerade die Männer, Gefühl töte und den Willen verklage, damit ich mit dem Verstand auch alles durchziehe, wird auch eine gute Idee sein. Und wenn die Frauen nur aus dem Gefühl heraus leben und die anderen Dinge weniger wichtig nehmen, ist auch keine gute Idee. Ich jetzt nicht nur viel plakativ gesagt. Ja. Aber hier seht ihr nochmal die niederen Seelenkräfte und letztendlich meine wichtige schematische Darstellung, wie der Mensch ist. Und hier ist es noch ein bisschen detaillierter. Also es geht um den oberen Seelenteil. Da oben ist der obere Seelenteil. Das sollte eigentlich noch dunkelrot sein, das ist irgendwie verschwunden. Und der niedere Seelenteil ist hier unten. Das ist eben dieses gleichzeitige Dreieck. Und unten gibt es dann noch das Gedächtnis. Es gibt auch ein Körpergedächtnis. Der Körper merkt sich auch die Wunden und die Verletzungen. Und das ist die Basis. Also die Psyche ist in den Körper eingezänkt. Aber der Geist, der menschliche Geist, ist oft unverbunden mit der Psyche und mit dem Körper. Warum? Weil ich gleich jetzt hier erkläre. Oft ist es so, das Rote ist der Wesenskern. Oder bei Heinrich Neuss ist es eben der Seelenfunke, oder bei Johannes vom Kreuz ist es der Seelengrund, ist es bei Johannes vom Kreuz. Und wenn jemand fern ist von sich und von Gott, also der Ungläubige, der hat seinen Körper, meistens ist das ein Körperkult und da ist ein Körper das Wichtigste, der muss bloß gesund sein, weil sonst ist sein Leben sinnlos. Ja? Weil der hat ja nur hier das irdische Leben, deshalb muss er alles da hinunter, der lebt nur darunter, ja? Mit Vollgas hinunter und seine ganzen Willen, seine Gefühle und seinen Verstand bündelt er hier, damit hier alles klappt. Wenn da was schief geht, ist sofort das Leben sinnlos und er verzweifelt. Ja? Der Wesenskern ist winzig, weil um den kümmert er sich nicht, aber der Wesenskern wäre eigentlich das Anschlussstück zu seinem Unsterblichen, nämlich zu seinem menschlichen Geist, der im Sterben den Nukleus bildet, also den Kern bildet, der dann unsterblich zu Gott aufgeht und der eigentlich alles mitnimmt, was im Körper und in den niederen Seelenkräften sich der Mensch auch erarbeitet oder ein Leben lang gelebt hat. Weil Gefühl, Wille und Verstand sind, sobald wir tot sind, erledigt. Wir haben keinen freien Willen mehr, auch keine Willenskraft mehr. Die Gefühle sind zu Ende im Sterben und der Verstand ist auch erledigt. Und der Körper ist sowieso erledigt und das Gedächtnis ist jetzt verkehrt bisschen. Es wird alles hinein verkehrt in den Auferstehungsleib, weil das Ganze ist ja der Leib. Aber der Geist, der menschliche Geist, ist oft nicht verfügbar und deshalb ein Ungläubiger sagt uns ja, wenn wir mit ihm reden, dass es wichtig ist, an Gott zu glauben, sagt er, muss man an Gott glauben, ich habe keine Beziehung dazu, ich weiß nicht, was man das bringt, ich finde nicht hin, also ich kriege keinen Kontakt zur menschlichen Geist. Und wenn sich jetzt ein Mensch zu Gott bekehrt und Gott erahnt, dann ist es durch die Gnade Gottes, dass dieser Wesenskern, der Seelenfunke, die Gnade der Glaubenserfahrung, dann in den menschlichen Geist hineinreicht, der ähnliche Farbe hat wie der Geist Gottes, aber nicht der Geist Gottes ist, und eine Verbindung öffnet zum Geist Gottes. Und je mehr ich dann mich auf den Weg Gottes mache und je mehr ich auch eine Lebensübergabe komme ich da nachher noch dann ganz kurz drauf, weil das wichtig ist für die ganze Thematik. Ist der Geist Gottes mit dem menschlichen Geist verbunden? Der Geist Gottes möchte mit uns Verbindung haben. Er möchte dort wehen, er weht dort wohin, aber er möchte dort wehen, wo wir offen sind für ihn, wo wir uns ihm öffnen. Und Sie sehen dann, der Wesenskern ist immer größer. Der Wille wird alles auf Gott ausgerichtet. Ja? Deshalb sagen wir, dein Wille geschehe, Gott Vater.
Ja, jetzt überspringe ich.
Dann gibt es noch ein paar Bibelstellen dazu, eben wie das griechische Denken und wie das hebräische Denken ist. Das würde jetzt aber auch leider zu weit führen.
Überspringe ich auch.
Das ist mir noch wichtig. Okay. Das ist jetzt die Seelenburg von der Teresa von Avila und nur ganz kurz, die ersten drei Wohnungen ist der aktive Weg, wie ich zu Gott hinfinden kann. Und das ist noch sehr stark mit den eigenen Seelenkräften, mit Gefühl, Wille und Verstand. Ja. Die vierte Wohnung ist eine Übergangsphase und ab der fünften Wohnung sind dann die passiven Bereiche, wo es eben reine Gnade ist und wo es dann darum geht, dass ich eben den menschlichen Geist immer mehr mit dem Wesenskern mich verbinde, wo der Wesenskern immer mehr in den Menschengeist hineinreicht, damit Gott mehr wirken kann. Weil Gott wirkt über unseren menschlichen Geist und wirkt nicht über die Seele. Warum wirkt er nicht über die Seele? Weil Gott kann nur wirken, wenn ich ihm ganz meinen Willen, ganz meinen Verstand und ganz meine Gefühle zur Verfügung stelle. Solange ich das noch für mich behalte, bin ich noch im oberen Bereich, wo noch das Aktive ist. Das freut Gott auch, wenn ich mich mit meinen ganzen persönlichen Seelenkräften ihm hingebe. Aber hier erst geht es dann wirklich los und sind dann wirklich viele, lass mich vor dem nicht schrecken, von dem Roten, ne, sondern es geht einfach wirklich um die Wohnungen, wo es darum geht, dass Gott wirken kann. Ich würde jetzt dazu weit führen. Das ist ein Foto, was ich eh schon sehr viel gezeigt habe. Genau. Gut, das überspringe ich jetzt. Weil das wird. Wie viel Zeit haben wir noch? Eigentlich gar keine mehr, gell? Gibst du. Noch gut Zeit bis
heute?
Ja, wir waren ja die ganze Zeit eigentlich dabei. Ja. Was sind Warnsymptome fürs Burnout? Das ist die Hyperaktivität, dass ich immer unruhiger werde, dass ich freiwillig unbezahlte Mehrarbeit leiste oder auch unbezahlte Dinge tue, zu viel ehrenamtliche Tätigkeit, die mich eigentlich überfordern. Es ist ein Gefühl der Unentbehrlichkeit. Es ist das Gefühl, nicht Zeit zu haben. Und die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Es ist eine hohe Identifikation mit den Aufgaben und eine Beschränkung der sozialen Kontakte noch auf den Beruf. Also ich habe dann keine Freude mehr, weil ich dafür keine Zeit mehr habe. Und ich ignoriere Enttäuschungen und Misserfolge, weil ich ja schon wieder so viel anderes zu tun habe, dass ich gar nicht dazu komme, darüber nachzudenken. Das heißt, ausbrennen kann nur, wer mal gebrannt hat. Also wer sich mal für das wirklich engagiert. Derjenige, der seinen 9-to-5-Job macht und 2 Stunden Mittagspause und auch sonst möglichst versucht, dass er nicht zu viel arbeitet, der wird eher das Wore-out und nicht das Burnout bekommen. Das Wort ist, dass ich eben durch die Langeweile dann eben Burnout-Symptome bekomme. Oft ist es so, dass wenn ich Richtung Burnout mich bewege, dann habe ich das Gefühl, dass ich so fahre und ich packe die runden Räder ein und fahre wirklich mühsamst mit den eckigen Rädern, aber war so ein Stress, dass ich mir nicht die Zeit nehme, die Räder zu wechseln. So wäre es natürlich noch feiner, noch dazu mit dem Wind des Heiligen Geistes. Ja. Nicht die Erschöpfung ist gleich Burnout, habe ich eh schon gesagt. Solange es nur Stress ist, hilft es ausspannen. Und der Ratschlag, Sie sollten Ausspannungskürzen, hilft nur der Streck, der Burnout hilft es eben nicht mehr, weil da liegt man dann schon drüber. Komme ich dann eh noch dazu. Von der Stressentwicklung ist es erst der akute Stress, dann ist der chronische Stress und dann ist es Burnout. Da gibt es eigentlich kein Entrinnen, also es gibt Menschen, die halten sehr lange einen akuten Stress aus, halten auch lange einen chronischen Stress aus, aber wenn man wirklich lange noch übt, kommt jeder ins Burnout. Gut, was gibt es für Gesundheitsrisiken bei chronischem Stress, also wir sind jetzt hier, noch gar nicht bei Burnout, wenn eben das vegetative Nervensystem vor allem mit dem Sympathikus dauernd rausgejagt ist, haben wir einen zu hohen Blutdruck. Den haben wir natürlich auch, wenn wir uns schlecht ernähren, aber wenn wir uns schlecht ernähren und vielleicht noch rauchen und noch einen Stress haben, dann haben wir garantiert einen zu hohen Blutdruck. Und zwar immer der zweite Wert, ist dann das Gefährliche. Der erhöhte Blutzuckerspiegel, das heißt die Leber ist stark belastet und auch andere Organe und Diabetes ist dann die Folge, die man auch durch Stress schnell bekommen kann, Diabetes. Erhöhter Cholesterinspiegel, erhöhter Schlaganfallrisiko, weil die ganzen Gefäße belastet sind. Und die Darmtätigkeit, habe ich schon gesagt. Muskeltonus, dann habe ich die ganzen Rückenschmerzen. Das hängt davon ab, dass ich mich dauernd so konzentrieren muss, dass ich das alles noch verstehe, dass sich alles verzerrt und verzieht. Und Rückenschmerzen heißt ja auch, dass ich das Ganze nicht ertragen kann, dass man das einfach zu schwer wird. Auswirkungen auf das Immunsystem sind die ganzen Infektionen, auch Krebs, die freien Radikale, die ich schon genannt habe. Und oder umgekehrt übersteigerte Immunreaktionen, eben die Allergien oder die Autoimmunerkrankungen oder die Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das kommt auch aus dem Stress heraus. Und auch Auswirkungen auf Sexualität gibt es natürlich dann auch durch den Stress. Also Burnout-Entstehung, es ist einmal Selbstzerstörung auf Raten. Die Einflussfaktoren sind oft aus der Arbeitsumgebung oder auch meine persönliche Konstitution. Oft sind es innere und äußere Konflikte, oft ist es fehlende Anerkennung und oft ist es nicht die Möglichkeit, neue Energie sammeln zu können. Ich habe gerade nicht mehr ausreichend Zeit, mich zu erholen. Das sind Menschen, die durchaus auch oft erfolgreich im Beruf sind, aber einfach sich die Grenze nicht mehr kennen. Wer jetzt gefährdet, wer perfektionistisch ist, wer sich mehr vornimmt, als er schaffen kann, wenn die Messlatte der Ansprüche für sich und andere zu hoch liegt, wenn ich stur bin und sage, das muss so sein, und da fahrt die Eltern darüber, und wenn ich sterbe, wird das so gemacht, ja, das sind alles keine guten Ausgangspositionen, wenn ich nicht Nein sagen kann, wenn ich mich für andere aufopfer, wenn ich den Aufwand oft unterschätze, wenn ich die Meilensteine zu eng setze und zu wenig Pufferzeiten einräume. Also Beispiel beim Kochen, ich will einen Tafelbild machen mit Semmelcreme und natürlich auch noch die Suppe dazu und auch noch einen Obstcreme oder was auch immer, beim Tafelbild noch und einen guten Kartoffelschmarrn. Und ich um 12 komme die Gäste, sagen wir ja, oder um 6 am Abend und ich fange um 5 an damit. Ja. Dann wäre ich ein bisschen wenig Pufferzeit lang die Meilensteine, wann ich den Kartoffelschmarrn habe, wann ich den Semmelcreme habe, und da wird etwas eng gesetzt sein und ich werde das ganze Projekt unterschätzt haben und ich werde irgendwann einmal darum 18 Essen habe ich spezialisieren können, wie auch völlig scheiß gefahren ist und habe überhaupt nichts mehr von dem Bezug. Gut, also, ja, andere Gefährdung ist, wenn ich alles viel zu positiv sehe, ohne realistische Wahrnehmung. So, das ist der Burnout-Zyklus, den ihr schon mal gesehen habt, wenn ihr das letzte Mal da wart. Das ist eigentlich die zentrale Folie, wie Burnout entsteht, wie Burnout weitergeht und wie man wieder rauskommt. Und wir nehmen uns den äußeren Kreislauf her, den 12-teiligen. Ich habe das letzte Mal sogar ausgeschickt, den habe ich mir gerade geschickt. Und kann man wieder weiterschicken, wer da interessiert ist. Ja. Also das Burnout beginnt einmal bei der Stufe 1 mit einer idealistischen Begeisterung. Und jeder von euch hat das schon mal gehabt, weil sonst würde sie nicht hier sitzen. Ne? nämlich jeder war schon mal vor, weil ich ja nicht viel gegessen habe, sonst kommt er nicht am Abend um diese Zeit hierher. Also ihr seid idealistische Menschen und ihr seid begeisterungsfähige Menschen. Das ist schon Stufe 1 bei Burnout. Warum ist das Stufe 1 bei Burnout? Warum ist idealistische Begeisterung Stufe 1 bei Burnout?
Ich verstehe nicht.
Sollte man nicht sein, aber das ist etwas Gutes. Ne?
Ja, wenn man so wenig kritisch hinterfragt.
Ganz genau. Also, das Ideal ist immer was Schlechtes, weil das Ideal ist immer was Unerreichbares. Und ich mache mich schon fertig, ein Ideal zu erreichen, das ich nicht erreichen kann. Das ist wieder nicht nach dem Stern erreichen. Ne? Ich muss mich nach dem Stern orientieren. Und dann kann ich darauf zugehen, aber ich werde nicht den Stern niemals erreichen. Oder genauso die Heiligen. Oder ein Vater kennt er nicht, der hier leider ein Stück verdeckt ist, werde ich nie erreichen, aber ich werde mich an ihm orientieren. Und wenn ich jetzt sage, nein, ich muss schon so werden, wie Vater kennt er nicht, wäre ein Problem drin. Das heißt, idealistische Begeisterung gehört aus meiner Sicht dahingehend abgehend, wenn ich nicht ins Burnout kommen will, eine realistische Begeisterung. Wofür kann ich mich begeistern, wofür kann ich mich einsetzen, wofür kann ich hingehen, was ist mir möglich? Und das Ideal muss immer mit der Realität ein Connect sein. Wenn der Connect nicht mehr greifbar ist, kriege ich vielleicht in der Stufe 1 ein Problem, weil ich mich für Ideale begeistere, die ich nicht erreichen kann. Und damit kommt schon im ersten Schritt eine Frustration zusammen. Ich hab immer das Gefühl, ich bin schon begeistert, aber eigentlich cool. Also das ist schon eine Herausforderung, wieder bei der Bio sein zu wollen. Ja?
Da haust man dann ja gar nicht an, das ist ja ganz schlimm, finde ich.
Wenn ich realistisch begeistert bin, fange ich schon an. Dann werde ich mich bemühen, so heilig zu sein wie der Vater Pio oder kennt er nicht, und gehe Schritt für Schritt das, was mir möglich ist. Und ich werde nicht gleich am Anfang jeden Tag mit der Vater Pio um 3:30 Uhr früh aufstehen und um 5:30 Uhr die Messe mit 1000 Leuten feiern, sondern ich werde um 6 aufstehen und das, was halt mir möglich ist. Das ist realistisch. 6 aufstehen schaffe ich, ja? 3:30 Uhr aufstehen schaffe ich 2 Tage, ja? Dann bin ich geredet. Aber wenn ich im Laufe der Zeit um meine Gnaden kriege, ja, dann kann ich einmal um 3:30 Uhr aufstehen. Also das Ideal immer mit der Realität gegen Menschen. Wenn ich das nicht tue, brauche ich mich wundern, dass mich überfordert. Zweite Stufe.
Schönen Abend, danke.
Zweite Stufe. Ihr schaut ja vor euch, das ist das Gute.
Einfreundlich.
10 Minuten noch. Zweite Stufe ist der verstärkte Einsatz für die Ziele, die ich mir setze. Das heißt, ich merke, ich erreiche die Ziele nicht. Die Ziele sind eigentlich zu hoch gesteckt aufgrund von meiner idealistischen Begeisterung. Und ich muss den Einsatz verstärken, weil sonst verliere ich ja, sonst schaffe ich es nicht. Also ich merke im Beruf, ich bin alleine auf der Flur, kann mein Schiff mehr, ich bin aber begeistert von meinem Job und denke mir, wenn ich jetzt jeden Tag eine Überstunde ist nicht so viel bitte, ist nicht so schlimm, dann werde ich das schon hinkriegen. Und das Ergebnis ist, ich mache jeden Tag eine Überstunde. Das sind 5 Überstunden der Woche, das sind im Monat 20 Überstunden. Das ist was. Das heißt, Stufe 2 schon, ne? Stufe 3 ist dann so, dass ich merke, boah, ich erreiche meine Ziele immer noch nicht, bin noch immer noch total begeistert, ja? Und ich will meine Ziele erreichen. Und damit muss ich halt bereits einige Bedürfnisse, die ich zurecht habe, wie spazieren gehen, wie mit meinen Kindern Zeit verbringen und mit meinen Kindern spielen oder mit meiner Frau vernünftiges Wort sprechen oder meine Gebetszeit, muss ich leider ein bisschen reduzieren. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht mehr so viel beten. Müsst ihr verstehen, oder? Das geht nicht mehr aus. Also das heißt, wenn ich jetzt bis 1 Stunde gebetet habe, bete ich jetzt nur noch 1/2 Stunde. Oder 1/4 Stunde, weil es muss auch reichen. Und die 3/4 Stunde, was mache ich mit 3/4 Stunde, die mir überbleibt? Natürlich verstärkt der Einfluss für meine Ziele. Damit ich weiterhin begeistert bleibe. Gut, jetzt habe ich meine Bedürfnisse so weit vernachlässigt, dass ich keine Freude mehr treffe, dass ich weniger esse oder schlecht esse. Ich stopfe dann Chips rein, weil zum Scheißessen und den Ruhekuchen komme ich nicht mehr. Ich mache viel zu viele Überstunden und insgesamt merke ich schon, bin ich schon echt weg vom Schuss. Ja? Aber das macht nichts, ich verdränge meine Konflikte. Ja? Das heißt, ich sage, Das ist kein Problem. Man muss aber die Mitte gleich durchbeißen können. Ja? Also durchbeißen, zusammenreißen und so, das ist viel schon so gesund. Ne? Also durchbeißen, zusammenreißen, zusammenreißen. Das heißt Konflikt. Nein, das ist kein Konflikt, das ist nur eine Durststrecke. Es hört, nächstes Monat wird es besser, liebe Frau. Ja? Glaub mir, nächstes Monat komme ich dann wieder um 4 zu Hause. Ja? Wann komme ich nächstes Monat zu Hause? Ich muss dann 1,5 Stunden jeden Tag Überstunden machen, weil ich schaffe das alles nicht mehr. Und ich werde erschöpfter und kriege das nicht mehr so schnell hin. Das heißt, ich habe dann schon, wenn ich jeden Tag 1,5 Stunden Überstunden mache, ja? Wie viele Überstunden habe ich in der Woche? 8 Überstunden, stimmt? Schon ein Arbeitstag, den ich nur durch meine Spirale erst in der Stufe 4 bereits erreicht habe. Fünfte Stufe, ab dann ist wirklich ernst. Ich deute bereits meine Werte um. Bisher noch ein Wert, Familie ist am wichtigsten und Gebetszeit ist wichtig. Ja? Und ich zuerst gezeigt habe, ja? Dann kommt Gott, dann kommt Familie, dann kommen Kinder und so weiter. Ja? Dann deute ich meine Werte unbewusst oder unbewusst und sage, zuerst kommt die Arbeit, dann kommt lange nichts, dann kommt schon das Essen noch, ja? Weil irgendwas essen muss ich. Dann kommt die Familie, dann kommt der liebe Gott und dann falle ich um. Ja? Also das heißt, die Werte werden plötzlich andere. Und wenn ihr euch überlegt, was war noch vor einem halben Jahr eure idealistische Begeisterung und was ist das jetzt, und hat sich da was geändert, seid ihr schon in der Stufe 5. Und zwar zum Negativen geändert, das kann sich auch zum Positiven ändern. Gut, und sechste Stufe, ich verleugne Probleme, meine Familie und meine Arbeitskollegen sagen mir schon, du, was ist los mit dir, du wirst total schlecht, du bringst nichts mehr zusammen, du sitzt irgendwie lange in der Arbeit und kommst nicht gescheit weiter. Auch sonst merkt man, dass du irgendwie unzufrieden bist und ganz grau und Ringe unter den Augen und so, was ist los mit dir? Ja, das ist jetzt eine Durststrecke, außerdem ist da gerade eine schlechte Pflicht und das ist nicht viel sonst auch schon. Und es wird schon wieder, regt mich über mich nicht auf. Bei mir ist schon alles okay. Also dann seid ihr bereits auf der Halbzeit und ab der Halbzeit wird es dann wirklich ernst. Man muss, wenn man das erkennt, jede Stufe einzeln wieder zurückgehen. Man kann nicht sagen, ich hüpfe auf Stufe 1. Ja? Sondern ich muss von der Verlagerung der Probleme zurück zu den Werten, die mir wieder neu überlegen und die wieder richtig stellen, die Werte. Ich muss mir die Konflikte anschauen, die ich verdrängt habe. Ich muss auf meine Bedürfnisse schauen. Ich muss meine Ziele neu klären, was realistisch und machbar ist. Und muss mir meine Begeisterung wieder neu verarbeiten. Gut, ab der Stufe 7 brauche ich auch schon professionelle Hilfe, weil da komme ich dann auch nicht mehr gut zusammen. Und ab der Stufe brauche ich Medikamente und ab der Stufe bin ich im Spital. Also,
wie war das? Wie
viel? Ja, ich sage es gleich nochmal. Also ab der Stufe 7 brauche ich externe Hilfe, sonst wäre ich mir schwächer. Eigentlich schon ab der Stufe 6, aber ab der Stufe 7 sicher. Ich ziehe mich aus der Umwelt zurück und bin eigentlich nicht mehr gescheit arbeitsfähig. Das Leben wird immer flacher. Ich bringe auch nichts mehr zusammen. Ich habe immer öftere Krankenstände. Meine Familie kann mich nicht mehr. Also ich bin nicht mehr brauchbar, bin auch nicht mehr einsetzbar in der Familie. Ich habe jetzt einen Patienten, der ist seit 2 Jahren arbeitsunfähig, liegt zu Hause nur herum, Kinder können mit ihm nichts anfangen und ist nach wie vor arbeitsunfähig und hat am Schluss, beim Burnout, ist er von seiner Arbeit nach Hause gegangen oder wollte nach Hause gehen. Er hat einen Fußweg von 10 Minuten und ist nach 3 Minuten auf der Straße verendet, hat sich niedergelegt und konnte nicht mehr weitergehen. Dann haben Passanten, weil er auch gar nicht mehr telefonieren konnte, haben Passanten dann halt rausgefunden, welche Telefonnummer man eben die Frau anrufen kann. Die Frau hat ihn abgeholt mit dem Auto und er konnte nicht ins Auto einsteigen. Und sie haben die Passanten und die Frau haben ihn auf der Rückbank verfrachtet, ja, und sie ist direkt ins Spital gefahren und da war er mal in 6 Wochen direkt ins Spital. Und hat dann Reha und ist jetzt nach 2 Jahren immer noch in keinster Weise arbeitsfähig, weil er ungefähr jetzt gerade hier ist. Ja? Er schaut sich jetzt gerade diese Dinge an. Aber ist geschwächt und kriegt da noch nichts hin. Stufe 9 ist, dass man ein anderer Mensch wird. Also die Ehefrau erkennt einen dann nicht mehr oder der Ehemann. Dann ist eine große innere Leere, was bereits eine mittelgradige Depression ist, eine Sinnlosigkeit. Weil Selbstmordgedanken, schwere Depressionen muss man ins Spital, wenn man massive Selbstmordgedanken hat. Und Stufe 12 ist ein Zusammenbruch, wo ich zu nichts in der Lage bin und auch wirklich mit hochmedikamentös mal behandelt werden muss, damit ich überhaupt einmal wieder zu Kräften kommen. Das sind die 12 Stufen vom Burnout. Und die meisten von uns werden Stufe 1 bis 3 haben, manche sind schon 4 bis 5, aber ab der 6 ist wirklich höher. Ja? Und muss man dann unbedingt schauen, dass man wieder zurückgeht. Es passiert noch nichts, also bis zur Stufe 3, 4 passiert noch nichts, man kann nur wieder seine Bedürfnisse schauen und so kann man wieder ganz gut zurückfinden. Aber man muss was tun. Nur zu sagen, es wird von selber, wird nicht sein. Es sind 7 Fallen, kommen gleich in die positive Endphase. Unrealistische Ziele, Detailverliebtheit, keine Großzügigkeit anderen und sich selbst gegenüber, ein Kontrollzwang, eine Fehlerintoleranz und mehr Leistung als nötig und verlernt sich zu freuen, das sind so 7 Fallen. Ja? Und 7 Chancen wären realistische erreichbare Ziele, also nicht ideale Ziele, sondern realistische erreichbare, ein Blick fürs Ganze, eine Großzügigkeit anderen und sich selbst gegenüber und Vertrauen in andere Menschen. Eine Fehlertoleranz, eine angemessene Gelassenheit, eine Konzentration auf die wichtigsten Aufgaben, das Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Das heißt, wenn ich 80% meiner Aufgaben mache, dann brauche ich dafür 20% Energie. Und für die restlichen 20% der Aufgaben brauche ich 80% der Energie. Das heißt, egal ob ihr im Haushalt seid oder bei der Kindererziehung oder im Ehrenamt oder in einem hochverantwortungsvollen Job, macht nur 80%. Das reicht. Ihr kommt mit 80% durch. Wer sagt, da bin ich ja gut reden, das reicht nicht, ich muss 130% bringen, ja? Dann können wir auch gleich eine Zwischenruhe ausmachen. Ja? 80% reicht, dass die Firma nicht zugrunde geht, dass ihr zufrieden seid, dass ihr gut durchkommt und ihr braucht nur 20% der Energie. Für die restlichen 20% der Aufgaben ist die so komplex, so schwierig, so herausfordernd, so zeitraubend, dass ihr die 80% eurer Energie verbraucht. Das ist tausendfach auch bestätigt und das Pareto-Prinzip ist auch wissenschaftlich untersucht. Für die niederen Darlegen, Pareto-Prinzip, Konzentration auf die wichtigsten Aufgaben, diese ABC-Regeln. Und geringere Selbstkritik, also kein so starker Perfektionismus, führt zu einer größeren Zufriedenheit und zu mehr Freude am Leben. Gut, ich denke, Änderung mit den positiven Chancen. Danke für euer langes Durchhalten und ich denke, allein, dass ihr euch damit beschäftigt habt, ist schon deutlich, dass ihr bewusst mit diesem Thema umgeht und damit auch die Gefahr viel geringer, dass ihr euch in diesen Burnout-Zyklus hineinbegebt. Ja? Wenn ihr aber dort unterleidet, scheut euch nicht, weil ihr auch Hilfe in Anspruch zu nehmen und es gibt einen guten Weg raus. Man muss, wenn man drinnen ist, rechnen mit einem halben Jahr bis Jahr, ab der Stufe 6, ab der Stufe 9, 2 Jahre, ab der Stufe 12, 3 Jahre. Das sind so die Erfahrungswerte, die man braucht, bis man wieder auf der Stufe 1 ist. Ja? Also das ist sicher, da braucht man 3 Jahre für das, da braucht man 2 Jahre für das und hier braucht man ein Jahr. Und so sind halt einfach die Körper kann sich nicht so schnell umstellen, der Mensch kann sich nicht so schnell umstellen. Aber ein guter geistiger Begleiter oder auch eine Psychotherapie hilft da schon gut durch. Es gibt auch Medikamente, aber die muss man sich halt genau anschauen, welche man nimmt, weil oft helfen die, also auf jeden Fall bis zur Stufe 4 die Hausmittel auch, damit ich eine gute Mineralstoffkonzentration zu mir nehme. Ich stehe auch gerne für Fragen zur Verfügung und ja, freue mich, dass wir noch gemeinsam ins Gespräch kommen. Danke. Also lieber Einer, ich muss sagen, herzlichen Dank. Erstens einmal, seit uns zum Beispiel immer so viele Salate schön, für mich eine Überforderung. Ja, ich möchte euch jetzt einladen und bitten, Fragen zu stellen, wenn wir den Profischer brauchen. Bitte tut es das. Oder wollt ihr alle schon so gesehen?
Vielleicht noch einfach zur Psychohygiene, ganz kurz noch. Ja? Wenn ihr eine gute Psychohygiene habt für euch, dann werdet ihr euch nicht selbst überschätzen. Weil alle, die, die glauben, ohne das geht nicht, haben schon mal eine schlechte Psychohygiene. Und alle, die denken, es muss eben perfekt sein, haben auch schon einen schlechten Ausgangspunkt. Und alle, die sich denken, ja, es muss alles gratis sein und es ist eigentlich eh so, dass ich dankbar sein muss, dass ich überhaupt das tun darf und dass mich die anderen überhaupt brauchen, ist schon ein Geschenk, ist auch ein schlechter Ausgangspunkt. Ja? Also, erstens, es ist gut, was ihr tut, ihr macht gute Sachen und da kann man auch wirklich auch einmal Nein sagen, wenn man genug getan hat und nicht sich denken, es reicht nicht, ja, sondern auch einen guten Blick zu haben, man sagt, das wollte ich noch als Abschluss erkennen.
Bitte,
gibt's. Ja.
Was kann man jetzt tun, wenn man merkt, man hat so
viel
Stress und
Druck,
dass man wie kann man denn jetzt helfen, dass er Hilfe annimmt?
Schwer. Also wenn der narzisstisch ist, ja, sprich wenn er glaubt, er ist der Beste, Größte und Schönste und nach außen hin noch immer die Kühe aufrechterhält und sich nicht eingestehen kann, dass er Hilfe braucht, muss er bis zum Zusammenbruch gehen. Das ist immer so, man kann einen Menschen nicht zwingen zu irgendwas, bevor er nicht selber merkt, jetzt ist leider wirklich schwierig, ja? Jetzt ist wirklich so, dass ich Hilfe brauche. Also auch wenn ich ihm mit dem Mundpuste nicht recht, wenn der sagt, ja, das stimmt überhaupt nicht, ich verlange keine Probleme, was tust du einfach, das stimmt ja nicht. Und was willst du, was der Umwelt stimmt, gar nicht, schau dir gar nicht zu, ja? Schau dir meinen Mailverkehr nicht, wir haben täglich 400 Meter und so weiter. Also der ist längst aus der Umwelt komplett zurückgezogen, nimmt aber nicht wahr und kann sich dir auch ab und sagt, du hast ein falsches Bild davon. Also ist er so auf seiner sturen Linie, dann sagt er schon, du erkennst dich nicht wieder, du bist ein Fremder für mich geworden. Ne? So ein Mann habe ich nicht kennen oder was auch immer, ja? Also Hausnummer oder so ein Vater kenne ich nicht bisher. Ja, kann man nichts machen. Also ich habe jetzt heute ein Gespräch gehabt mit jemandem, wo genau das Thema war, ja? Wo ein naher Angehöriger stur ist bis zum Untergang. Und ich, was soll ich dem hinten die Festplatte raus in der Reihe einstecken? Das funktioniert nicht. Also der muss selber erkennen. Und sie erkennen oft bei der Stärke Person auch noch nicht. Ja? Dann merken sie nur, sie werden jetzt da wirklich ziemlich apathär, aber erstarren. Und erst im Zusammenbruch sind sie dann so weit, dass sie sagen, okay, war vielleicht doch zu viel. Und immer mehr, also kriegen wir Menschen mit, die wirklich den Zusammenbruch sich geben und dann halt lange Zeit brauchen. Ich habe jetzt eine Frau in der Therapie, die seit 2 Jahren, die auch gearbeitet hat, die nichts mehr gegangen ist und die auch jetzt ganz, ganz kleine Schritte, aber gute Schritte macht, ganz aktiv geistliche Frau, die jetzt ganz gute Schritte macht, wieder zurück zum Gebet zu kommen. Die können dann auch immer beten. Ne? Dann die nächste, für geistliche Leute ist das der nächste Schmerz, dass sie denken, um Gottes Willen kann ich beten, auch immer das ist. Das habe ich gut aufgeladen, ja? Und wir können auch nicht mehr beten, weil wir nicht zum Beten sind. Die sind in der Messe und kriegen nichts mehr mit. Die gehen auch in der Messe als Leistung, aber sie kommen überhaupt nicht mehr in die Tiefe. Aber das kommt dann alles wieder. Naja, also das ist kein Geheimtipp, kein Zaubersatz, ja? Dass der sagt, ah, danke, dass du das sagst. Wollte ich ja immer schon wissen. Ja? Oft muss man da zuschauen und leiden und beten, dass er einfach schneller so ansteht, dass er was tut. Das ist bei allen Depressionsformen so eigentlich. Ja. Weil die Depression ist ja die gefrorene Trauer. Das gilt jetzt für die Erschöpfungsdepression und das kann auch nicht so, aber bei der Depression ist das Gleiche. Wenn die nicht trauern wollen, wenn die bewusst immer wegschauen wollen, erst wenn die anstehen und dann sollte ich keine Misere, muss ich trauern. Ja. Endlich kann ich jetzt endlich trauen, dann wird die Trauer langsam aufgetaut. Ja? Und das ist immer eins, der braucht eine Zeit, bis der aufgetaut. Ja?
Ist Burnout immer nur im Zusammenhang mit Arbeit, weil Sie verwenden, also das ist immer nur im Zusammenhang mit der Arbeit
verstanden? Also, es gibt schon noch das emotionale Burnout, ja. Das ist bei Männern selten. Und viele Frauen, die das immer so Burnout haben, hakeln auch viel zu viel. Sei im Haushalt, sei im Ehrenamt, sei für irgendwo Bereiche, wo sie sich dann reinsteigen. Und wenn, also ich habe eine Frau gehabt, die ins Büro gekommen ist, weil sie auf Fachkindmärkten sich das Ziel gesetzt hat, Krankenhausüberstände zu organisieren. Und die hat Sachen nachgebastelt. Die hat ganze Räume angefüllt mit Dingen, die sie gebastelt hat. Ja. Und das war dann auch wieder alles. Obwohl sie unwillig ist, da die Sehnsucht für eine Anerkennung zu kriegen, weil sie nicht bei der Lehrerin nachgegangen ist, sondern nur bei den Kindern war, was hier super war, ja, und jetzt fühlt man sich nicht. Auch wenn der Mann gepackt hat und so, ja. Und dann ist sie in den reingekippt. Ja. Aber man kann auch, wenn man in einem Orden ist, kann man ins Impfen auskommen, wenn man ständig Aufgaben kriegt, die einen überfordern, das kriegt man auch noch, oder die einem überhaupt nicht liegen. Ja. Man muss Dinge tun, die man nicht gerade tun will, man muss das Küche übernehmen zum Beispiel, ja, und denkt, Gott will ich habe nicht kommen können, habe nicht kommen gelernt, wie soll ich das machen? Ja. Also man wird ja schon mal die Gnade, wenn man bittet, aber das kann man sich nicht überfordern, wenn man öfter zum Oberen geht und sagt, bitte das keine, also, wird schon, kann nicht nur sein, dass man so nicht. Oft wird er auch jetzt mit psychosomatischen Krankheiten sehr wirksam oder aufwendig. Ja. Ich frage, meine Erschöpfung eingetreten ist. Aber wir danken Ihnen noch für den Segen. Ja. Damit wir nicht ins Verlauf kommen.
Die Fürsprache unserer Mutter Maria hat von uns erwartet, dass du uns Ausgeglichenheit schenkst und die Freude, die wir täglich brauchen, Segen und behüte alles, der Vater, unser Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke dir. Also es sind, glaube ich, noch alle eingeladen.
Ja. Wir dürfen jetzt alle einladen in den Speisesaal.
Okay.